s'est donné les objectifs 2050-2030 pour décarboner, réduire les phytos, etc. Moi, j'appelle à la pause réglementaire européenne. Maintenant, il faut qu'on exécute. Il ne faut pas qu'on fasse de nouveaux changements de règles parce qu'on va perdre tous les acteurs. Donc, on a besoin de stabilité.
Das war Emmanuel Macron, der im letzten Jahr eine europäische Regulierungspause beim Klimaschutz fordert. Er sagt, wir sollten nun keine Regeländerungen vornehmen, da wir sonst die Leute verlieren würden. Er bezieht sich dabei auf die Klimapolitik, die durch den European Green Deal im Fokus der letzten Legislaturperiode in Brüssel stand. Einige Maßnahmen im Bereich des Klimaschutzes wurden damit schon auf den Weg gebracht. Die EU hat sich zum Ziel gesetzt, 2050 der erste klimaneutrale Kontinent zu sein. Doch wie dieses Ziel erreicht werden soll, scheint zunehmend umstritten. In vielen Mitgliedstaaten sehen wir Proteste der Bauern auf den Straßen und in den Parlamenten werden hitzige Debatten geführt, ob nun über den Ausbau der Windenergie, den Einsatz von Wärmepumpen oder das Aus des Verbrennermotors. Oft in sehr polemischer Art und Weise und mit dem Hinweis auf den Willen der Bevölkerung. In dieser Folge des EU2Go Podcast mit dem Titel Gegenwind oder grünes Licht, was WählerInnen klimapolitisch wollen, möchten wir uns deshalb mit der Frage beschäftigen, welche Klimaschutzmaßnahmen in der Bevölkerung wirklich Zustimmung finden. Denn eine neue Studie von uns hat nämlich herausgefunden, dass es mit diesem oft heraufbeschworenen Gegenwind gegen Klimapolitik vielleicht komplizierter ist, als man meint. Mein Name ist Thu Nguyen, ich bin stellvertretende Direktorin des Jacques Delors Centers, dem europapolitischen Think Tank in Berlin. Und ich freue mich sehr, heute mit zwei der vier Autoren dieser Studie sprechen zu können. Einmal nämlich Nils Redeker, unser stellvertretender Direktor, und Yannick Jansen, unser Policy Fellow für soziale Kohäsion und grüne Transformation. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Hi Thu.
Nils und Yannick, ihr habt in dieser neuen Studie, die ihr zusammen mit Tarek Abouchadi von der Oxford-Universität und Markus Kolberg von der Humboldt-Universität geschrieben habt, die Einstellung der WählerInnen in Frankreich, Polen und Deutschland zur Klimapolitik abgefragt. Bevor wir zu den Ergebnissen der Studie kommen, lasst uns vielleicht erstmal kurz über den Hintergrund und Kontext dieser Studie sprechen. Warum habt ihr diese Studie denn durchgeführt?
Wir beobachten gerade, dass die Klimapolitik eines der entscheidenden Wahlkampfthemen für die anstehenden Europawahlen ist. Dabei entsteht häufig der Eindruck, dass seit der letzten Europawahl, wo wir damals noch große Proteste für eine ambitioniertere Klimapolitik gesehen haben, die Stimmung deutlich gedreht hat. So sehen wir nun nicht mehr, dass junge Leute für Klimapolitik auf die Straße gehen, sondern wir sehen in vielen Mitgliedstaaten, dass insbesondere Landwirte und Landwirtinnen gegen eine ambitionierte Klimapolitik protestieren. Diese Debatten sind auch in die Parlamente inzwischen übergeschwappt. So sehen wir auf nationaler Ebene, aber auch im Europaparlament zunehmend hitzige Debatten um eine Implementierung ambitionierter Klimapolitiken. Wir wollten daher mit unserer Studie überprüfen, ob sich tatsächlich dieser Stimmungsumschwung in der breiten Bevölkerung widerspiegelt.
Um das vielleicht kurz zu ergänzen, noch zwei Sachen. Das eine ist, dass wir das auch merken in unseren Diskussionen, die wir hier in den politischen Blasen in Berlin und Brüssel immer wieder führen mit Politikerinnen und Politikern, dass Leute zunehmend vorsichtig werden, wenn es darum geht zu sagen, müssen wir nochmal Dampf machen beim Klima. Und das andere ist, es ist auch akademisch nicht unplausibel, dass wir jetzt einen Stimmungswandel sehen würden. Also wir wissen aus der Forschung, dass in wirtschaftlich schlechten Zeiten Leute eher sich zurückziehen von der Luxusfrage Klima. Und jetzt hatten wir eine Energiekrise, hohe Inflation, die wirtschaftliche Lage ist insgesamt nicht gut aus. Also unsere Erwartung war schon, es kann durchaus sein, dass sich da was getan hat in der Stimmung. Wir wollten das aber auch überprüfen.
Das heißt, die Ausgangsfrage war, gibt es wirklich diesen grünen Backlash, der immer wieder heraufbeschworen wird? Wie sah denn diese Studie aus? Wie habt ihr denn diese Umfragen durchgeführt? Und vielleicht so einfach wie möglich, wie sah das Design der Studie aus?
Okay, also ganz grundsätzlich, wir haben 15.000 Leute befragt in Deutschland, Frankreich und Polen. Und ich glaube, es sind zwei Aspekte daran, die spannend sind an diesen Daten. Das eine ist, dass es relativ neue Daten sind. Wir haben diese Umfrage letzten Dezember gemacht. Jetzt ist die Studie raus, also wenige Monate später. Das heißt, es ist ein relativ frischer Eindruck. So eine Umfrage ist immer eine Momentaufnahme, aber jetzt haben wir eine relativ akute Momentaufnahme darüber, wo Leute jetzt gerade stehen. Und das zweite ist, wir haben eben relativ große Stichproben gesammelt. Also 5000 Leute pro Land. Das heißt, wir können uns nicht nur den Bevölkerungsdurchschnitt anschauen, sondern auch gucken, wie unterschiedliche Wählergruppen auf diese Fragen schauen. Und das ist politisch oft noch spannender, als sich nur irgendwie Durchschnittswerte anschauen zu können.
Kommen wir dann vielleicht zu den Ergebnissen eurer Studie. Yannick, du hast es ja schon erwähnt, es gab jetzt viele Proteste gegen Klimapolitik. Die Bauernproteste, wir haben kritische Debatten um den europäischen grünen Deal im Parlament gesehen, aber auch eben diese regulatorische Pause, über die der französische Präsident Emmanuel Macron laut nachgedacht hatte, die wir am Anfang gehört haben. Laut euren Umfragen, wie sehr wird diese Skepsis denn bei den Wählerinnen und Wählern tatsächlich wiedergespiegelt? Also sehen wir das in den Ergebnissen überhaupt?
Also ein Kernergebnis, das uns auch ein bisschen überrascht hat, um ehrlich zu sein, ist, dass wir diesen großen, breiten Backlash gegen Klimapolitik in den Daten so nicht sehen. Erstens machen sich die allermeisten Menschen in den drei Ländern, die wir untersucht haben, weiterhin große Sorgen über den Klimawandel. In Polen und Deutschland geben 60% an, schon heute unter den negativen Folgen des Klimawandels zu leiden oder dass in den nächsten 5 bis 10 Jahren, das auf sie zukommt. In Frankreich sind sogar 80%, die das sagen. Gleichzeitig gibt's keine große Mehrheit, die sich besonders wirtschaftliche Sorgen oder Arbeitsmarktsorgen macht um die Klimatransformation. Nur 12% in Deutschland, 20% in Polen und Frankreich sagen, dass sie ein Risiko sehen, dass sie durch die Klimatransformation ihren Job verlieren könnte. Und das wichtigste Ergebnis für uns ist, dass sich eine Mehrheit in allen diesen drei Ländern weiterhin eine ambitioniertere Klimapolitik wünschen. Das heißt, wenn wir fragen, wie schätzen Sie das ein? Ist Politik zur Bekämpfung des Klimawandels schon zu weit gegangen oder sollte die Politik noch mehr tun? Dann ist eine Mehrheit in allen drei Ländern auf dem Spektrum zu sagen, nein, wir wollen, dass Politik noch mehr tut, um Klimawandel zu verhindern. Insofern, diesen großen Backlash sehen wir nicht. Und wie schon gesagt, ich glaube, das ist eines der Kernergebnisse, die uns wirklich überrascht hat hier.
Nils, du hast gerade gesagt, dass es eine Mehrheit für mehr klimapolitische Maßnahmen gibt. Ich glaube, die Zahlen waren ja irgendwo zwischen 52% und 57% in den Ergebnissen eurer Studie. Aber heißt das nicht auch, dass ein großer Anteil der Bevölkerung gegen klimapolitische Maßnahmen ist?
Genau, also ich glaube, das ist sicherlich richtig und das sollte man hier auch nicht unter den Tisch fallen lassen. Wir sehen schon eine signifikante Minderheit in allen drei Ländern an Leuten, die einer ambitionierten Klimapolitik skeptisch gegenüberstehen. In Deutschland und Polen sind das ungefähr 30% der Befragten, während dieser Wert in Frankreich nochmal etwas geringer ist. Dort sagen nur 23%, die Klimapolitik ist bereits zu weit gegangen. Auffällig ist hier besonders, dass diese Gruppe der Klimaskeptiker, nennen wir sie mal so, besonders konzentriert ist bei Unterstützerinnen von rechtsextremen und rechtspopulistischen Parteien. Heißt, Unterstützerinnen der AfD in Deutschland oder der Partei Konföderation in Polen oder auch der Partei Reconquête in Frankreich sagen mehrheitlich, dass Klimapolitik schon zu weit gegangen ist. Auch hier muss man wahrscheinlich einordnen, es gibt auch gewisse Unterschiede. Gucken wir zum Beispiel auf größere rechtspopulistische Parteien, die schon ein breiteres Elektorat ansprechen. Das seien beispielsweise Rassemblement National in Frankreich oder die PiS-Partei in Polen. So sehen wir, dass unter deren Unterstützerin ein großer Anteil an Leuten tatsächlich eine ambitionierte Klimapolitik weiterhin unterstützen würde. Auffallend ist hier, dass die ablehnende Haltung gegenüber einer ambitionierten Klimapolitik nicht in erster Linie durch ökonomische Faktoren getrieben zu sein scheint. Zumindest finden wir in unserer Studie keine systematischen Unterschiede zwischen verschiedenen Einkommensgruppen oder Beschäftigten und Arbeitslosen oder Beschäftigten in verschiedenen Sektoren, gerade in Sektoren, die besonders von der Transformation betroffen sein werden. Diese Unterschiede sehen wir nicht, sondern wir sehen wirklich hier eine ideologische Spaltung anhand der Klimapolitik. Wichtig in Bezug auf die Frage, ob es einen politischen Backlash gibt, ist hier nochmal zu betonen, dass wenn wir unsere Studie mit den Ergebnissen anderer Surveys, die eine ganz ähnliche Frage formuliert haben, vergleichen, so sehen wir keinen signifikanten Anstieg dieser Gruppe der Klimaskeptiker in den jüngsten Jahren. Also hier ein deutliches Indiz dafür, dass die Erzählung eines Backlashes übertrieben ist.
Jetzt haben wir darüber gesprochen, dass es generell eine unterstützende Haltung in der Bevölkerung beim Thema Klimaschutz gibt. Aber hilft uns das denn? Also übersetzt sich diese abstrakte Unterstützung für mehr Klimaschutz auch in die Unterstützung konkreter Maßnahmen? Wird die Bevölkerung, werden die WählerInnen auch sehr konkrete Maßnahmen mittragen oder ist es einfach nur ein generelles, finden wir Klimaschutz ganz gut?
Diese Frage haben wir uns auch gestellt und deshalb haben wir den Befragten 40 verschiedene Klimamaßnahmen zum Vergleich gegeben, wo sie immer auswählen konnten, die Maßnahme, die sie eher unterstützen würden. Basierend auf diesem Vergleich konnten wir dann identifizieren, welche Klimamaßnahmen im Durchschnitt besonders beliebt oder besonders unbeliebt sind. Was zeigen unsere Ergebnisse? Ich glaube, generell sieht man, dass eine ganze Reihe an Klimamaßnahmen immer noch eine breite Unterstützung findet bei der Gesellschaft. Das heißt, dass diese gegenüber dem Status quo bevorzugt werden. Auffällig ist dabei, dass wir sehen, dass im Durchschnitt besonders investitionsorientierte oder grüne industriepolitische Initiativen beliebter sind. Auch Förderprämien oder gezielte regulatorische Maßnahmen sind relativ beliebt bei den Befragten. Demgegenüber finden wir allerdings, dass umfassende Verbote oder Verbote, die besonders einen breiten Teil der Bevölkerung treffen, sowie preisbasierte Maßnahmen, heißt die Bepreisung von CO2, beispielsweise über einen Emissionshandel, eher relativ negativ betrachtet werden.
Und ist das gleich in allen drei Ländern, also in Polen, Frankreich und Deutschland, oder seht ihr da Unterschiede?
Tatsächlich ist dieses Ranking, also die relative Beliebtheit der verschiedenen Politiken, über die drei Länder hinweg relativ ähnlich. Also wir sehen natürlich, dass es gewisse Unterschiede bei Einzelmaßnahmen gibt, aber das Gesamtranking der Politiken ist durchaus vergleichbar hier über die Länder hinweg. Zugleich scheint es hier der Fall zu sein, dass der Bevölkerungsdurchschnitt hier gewisse ideologische Spaltung in der Betrachtung einzelner Politiken zu verdecken scheint. So sehen wir, dass insbesondere Anhängerinnen von Grünen oder linken Parteien ein breites Spektrum, also eigentlich fast alle Klimamaßnahmen gegenüber dem Status quo bevorzugen würden. Dies eröffnet diesen Parteien natürlich deutlich mehr Handlungsspielraum beim Design oder bei der Umsetzung solcher Maßnahmen. Während wir am anderen Ende des politischen Spektrums sehen, dass gerade Anhängerinnen von rechtsextremen und rechtspopulistischen Parteien fast alle Maßnahmen durchweg ablehnen würden und hier lieber am Status quo festhalten würden. Ausnahme hier sind Investitionen in die Infrastruktur, beispielsweise in den Fernverkehr oder den Ausbau des Stromnetzes. Eine differenziertere Position gegenüber der Umsetzung von einzelnen Klimamaßnahmen nehmen Anhängerinnen von liberalen und Mitte-Rechtsparteien ein. So können wir hier sehen, dass die breite Mehrheit dieser Anhängerinnen eine ambitionierte Klimapolitik generell unterstützen würde, dass es ihnen aber hier wirklich auf die Ausgestaltung einzelner Maßnahmen ankommt.
Und was ziehen wir daraus, Nils? Also von den Maßnahmen, den verschiedenen Kategorien, die Yannick beschrieben hat, welche davon sind denn besonders konsensfähig?
Also wie Yannick erzählt, das sind eigentlich die Dinge, die wir mit grüner Industriepolitik belabeln würden oder grüne Investitionen. Also Sachen wie Investitionen in Schienenverkehr, Investitionen in den Ausbau von Stromnetzen, Subventionen für die Ansiedlung neuer grüner Technologien in Europa, aber auch staatliche Unterstützung, um Unternehmen in bestehenden Industrien zu helfen, sich zu dekarbonisieren, also klimaneutral zu wirtschaften. So. Also alle Maßnahmen, die man jetzt mal grob auf der Ausgabenseite in Investitionen und Industriepolitik packen könnte, finden über Parteigrenzen weg viele Anhänger.
Also genau die Maßnahmen, die tendenziell vielleicht auch besonders teuer sind, sind besonders beliebt. Habt ihr euch auch angeschaut, welche Arten der Finanzierung die WählerInnen bevorzugen würden?
Und das ist natürlich ein Dilemma. Also Leute scheinen grüne Politik machen zu wollen, vor allem dann, wenn sie nicht direkt betrifft oder wenn die Kosten, die sich nicht direkt betreffen, so. Diese Finanzierungsfrage ist deshalb total spannend. Was wir schon sehen, ist, dass wenn wir den Befragten vorschlagen, solche Investitionen über Steuererhöhungen zu finanzieren, dass das sehr unbeliebt ist. Also zumindest wenn wir nach allgemeinen Steuererhöhungen fragen, dann werden Pakete, die das beinhalten, eher abgelehnt. Dann bleiben noch zwei Sachen, um was zu finanzieren. Das eine ist, man kann höhere Schulden aufnehmen oder man kann an anderen Ecken sparen. Das an anderen Ecken sparen ist besonders in Frankreich und Polen sehr beliebt, interessanterweise. Da auch über Parteigrenzen hinweg. In Deutschland weniger. In Deutschland ist hingegen die Schuldenaufnahme relativ viel beliebter. Das ist immer noch nicht konsensfähig. Also vor allem Anhänger von linken Parteien finden das gut. Grüne und SPD-WählerInnen finden mehr Schulden für grüne Industriepolitik und Investitionen gut. Konservative sind da ein bisschen skeptischer, aber weniger skeptisch als in Polen und Frankreich, interessanterweise. Aber es zeigt, diese Finanzierungsfrage ist schon ein Dilemma. Wählerinnen können sich schon vorstellen, dass man das Geld irgendwo auftreiben kann dafür, aber wird ohne politischen Konflikt wahrscheinlich auch nicht gehen.
Das waren jetzt die grünen industriepolitischen Maßnahmen und deren Finanzierung. Lass uns einmal kurz über die Verbote sprechen bei der Klimapolitik, weil die sind ja auch immer wieder Teil der Debatte. Und wenn man sich die Ergebnisse eurer Studie anschaut, dann sieht man, dass etwa das Verbot von Autos mit Verbrennungsmotor eigentlich über alle Länder und Parteigrenzen weg ziemlich unbeliebt ist. Was bedeutet das denn jetzt für die derzeitige Debatte um das Aus des Verbrennermotors, dessen Umkehr ja von der CDU/CSU im Europawahlkampf gefordert wird?
Ich glaube, du hast es schon richtig beschrieben. Wir sehen in unserer Studie schon relativ eindeutig, dass Verbote, die Menschen in ihrem Alltagsleben direkt betreffen werden, heißt beispielsweise ein Verbot von Autos mit Verbrennungsmotor oder ein Verbot von Öl- und Gasheizungen, relativ unbeliebt sind. Und das ist auch relativ konstant über alle drei Länder hinweg. Diese Erkenntnis muss man allerdings, glaube ich, schon noch einordnen, gerade wenn wir es vor dem Kontext der aktuellen Debatten sehen. Wir haben jetzt nicht nach einer spezifischen Policy oder nach einer spezifischen Klimamaßnahme gefragt. Vielmehr ging es uns in unserer Studie darum, verschiedene Maßnahmentypen, heißt Verbote gegenüber Fördermaßnahmen, miteinander zu vergleichen.
Ich glaube, was wir machen können, ist eben sagen, in unserer Studie, bestimmte Formen von Klimapolitik sind beliebter oder weniger. Was wir nicht machen können, ist zu sagen, ist das Verbrennungsmotor aus, wie es jetzt gerade auf europäischer Ebene beschlossen wurde, wirklich so unbeliebt, wie es in unserer Studie scheint. Wir haben nicht gefragt, sind Sie für oder gegen ein Verbot von Neuwagenzulassungen mit Verbrennungsmotor ab dem Jahr 2035. Das wäre die konkrete Maßnahme. Die haben wir so nicht abgefragt. Das wäre zu komplex gewesen in unserem Studiendesign. Insofern können wir auch nicht so wirklich gut sagen, wäre das jetzt, wenn wir es in all seiner Komplexität eingeordnet hätten, eine beliebtere Maßnahme oder nicht. Aber was wir sagen können, ist diese Form von Klimapolitik, die sehr stark über Ordnungsrecht geht, über Verbote läuft und wo Leute das Gefühl haben, das regiert direkt rein in ihren Alltag, dass die relativ zu anderen politischen Maßnahmen unbeliebter ist.
Nun sind diese unbeliebten Maßnahmen ja trotzdem wichtig für den Klimaschutz. Wie geht man jetzt damit um oder wie sollte die Politik mit der Unbeliebtheit dieser Maßnahmen jetzt umgehen?
Ja, das ist eine gute Frage. Und wie Jannik ja schon beschrieben hat, eine Maßnahme zum Beispiel, die bei uns schlecht abschneidet in allen drei Ländern, ist CO2-Bepreisung. Jetzt wird aber Europa seine Klimaziele nicht erreichen ohne CO2-Bepreisung. Also ist schon die Frage, wie kann man sie denn umsetzen, damit sie weniger unbeliebt ist. Was wir finden ist, dass Kompensation dafür entscheidend ist. Also beim Emissionshandel ist ja eine große Frage, was machen wir mit den Einnahmen, also aus dem Verkauf von Emissionszertifikaten. Und wir sehen, dass wenn man diese Einnahmen richtig benutzt, dass man dann Skepsis abbauen kann. Also was beliebt ist, interessanterweise über Ländergrenzen hinweg und über Parteigrenzen hinweg, diese Einnahmen zurückzugeben und zwar so zurückzugeben an die Bürgerinnen und Bürger, dass Haushalte mit niedrigen und mittleren Einkommen besonders profitieren. Also eine progressive Rückverteilung oder Kompensation hilft dabei, Skepsis abzubauen. Und dass das so konsensfähig ist, über Länder und Parteigrenzen hinweg, ist für uns auch ein gutes Zeichen, ne? Weil man dann auch sieht, okay, es gibt da durchaus Möglichkeiten, das so zu designen, dass es zumindest weniger unbeliebt wird, wenn es eine notwendige Maßnahme ist.
Wir hatten es ja schon erwähnt, im Juni finden die Europawahlen statt. Und der Wahlkampf gegen den europäischen Grünen Deal ist eigentlich schon im vollen Gange, teilweise ja auch durch die Europäische Volkspartei. Das ist die Partei, von der Ursula von der Leyen kommt, die den Green Deal damals auf den Weg gebracht hat. Wenn wir uns jetzt eure Ergebnisse anschauen, die ja diese Skepsis gar nicht so widerspiegeln, was ziehen wir daraus für die Europawahlen? Welche Lehren ziehen wir für die Wahlen und den Wahlkampf, der jetzt auf uns zukommt?
Basierend darauf, dass wir den breiten Backlash eben nicht über die drei Länder hinweg gefunden haben, sondern ganz im Gegenteil gesehen haben, dass immer noch eine Mehrheit der Bevölkerung ambitionierte Klimapolitik auch weiterhin unterstützt und sich wünscht, sollten Parteien hier weniger darum debattieren, ob Klimapolitik allgemein betrieben werden sollte, sondern eher darüber, wie konkret und welche Maßnahmen umgesetzt werden sollten, um eben die europäischen Klimaziele zu erreichen.
Ein Ergebnis, das für mich auch noch wichtig war in dieser Studie. Wir sehen auch, dass sich Leute, und das ist für den Wahlkampf entscheidend, in der Bewertung von Maßnahmen, aber auch von Klimapolitik insgesamt, sehr an Parteien orientieren. Den stärksten Zusammenhang zwischen unseren Ergebnissen oder Beantwortung unserer Fragen und den quasi Eigenschaften von WählerInnen sehen wir dann, welcher Partei sie zustimmen. Ich denke auch, das heißt, es gibt Parteien wirklich eine Verantwortung darüber, wie sie im Wahlkampf über dieses Thema sprechen. Denn selbst wenn wir jetzt quasi diese Skepsis, die so in aller Munde ist, in unseren Daten nicht finden, zeigt es auch ein Stück weit, dass man PolitikerInnen diese Skepsis herbeireden können, wenn sie jetzt wirklich einen Wahlkampf gegen Klimapolitik ziehen.
Also besteht die Gefahr, dass die Parteien sich im Wahlkampf diese Skepsis quasi selber herbeireden in der Bevölkerung. Wenn wir aber mal jetzt auf die Zeiten nach den Wahlen schauen, also nicht nur für den Wahlkampf, sondern wenn es dann wirklich darum geht, europäische Klimapolitik zu betreiben, welche Art von Politik werden wir dann brauchen? Also auch unter der neuen Kommission, mit dem neuen Parlament, welche Politik wird dann wichtig werden?
Also ich glaube, es wird in der nächsten Legislatur zentral um Umsetzung gehen. Und aus den Umfrageergebnissen würde ich jetzt zwei Schwerpunkte ziehen. Das eine ist die große Frage, wie kriegen wir die notwendigen Investitionen und Unterstützungsmaßnahmen für die Wirtschaft auf die Straße, damit die Klimaziele auch erreicht werden können. So, da haben wir ja schon oft drüber gesprochen, auch hier im Podcast. Die Frage, wie machen wir europäische Industriepolitik, wie kriegen wir mehr Geld für europäische Investitionen ins Budget oder zumindest gemeinsam koordiniert, ist eine ganz zentrale Frage in der nächsten Legislatur und muss eine Antwort finden. So, ich glaube, das ist ganz klar, dass das jetzt in der Umsetzungsphase des Green Deals ganz entscheidend sein wird. Und das deckt sich mit dem, was wir hier finden, darüber, was Bürgerinnen hier wichtig ist. Und die zweite große Frage ist eben die der Kompensation. Wir haben über den CO2-Preis gesprochen. Im Jahr 2027 wird der Emissionshandel auf europäischer Ebene ausgeweitet, auch auf dem Bereich Transport und Gebäude. Das sind die Bereiche, die wirklich nah an den Geldbeuteln der Bürgerinnen und Bürger sind. Und das wird, wenn man unsere Umfrageergebnisse sieht, nicht besonders beliebt sein. Das heißt, die große Frage ist, wie man dafür kompensiert. Wir werden diese Maßnahmen brauchen. Wir müssen aber wahrscheinlich nochmal über eine soziale Absicherung und Kompensation sprechen. Da sind wir, glaube ich, auf europäischer Ebene nicht weit genug mit den Maßnahmen, die wir jetzt beschlossen haben. Auch das zentral in der nächsten Legislaturperiode. Insofern zwei Dinge. Wie kriegt man Investitionen hin und wie kriegt man soziale Kompensation hin, damit man diese Umsetzungsphase jetzt hinbekommt und nicht doch noch wirklich eine Opposition erzeugt, die wir jetzt noch nicht sehen, aber die natürlich eine Gefahr sein könnte, wenn man das Design falsch macht.
Finanzierung, Kompensation und bloß keinen Widerstand erzeugen, der momentan vielleicht noch gar nicht wirklich da ist bei den Wählerinnen und Wählern, wenn es um klimapolitische Maßnahmen geht. Ich glaube, wir müssen hier einen Stopp machen, auch wenn das Thema natürlich Potenzial hat, stundenlang weiterzusprechen. Bevor wir aber komplett zum Ende kommen, habe ich wie immer in diesem Podcast noch die Kategorie 3 Fragen, ein Wort für euch. Das heißt, ich stelle euch jeweils eine Frage, die ihr bitte mit jeweils einem Wort beantwortet. Die erste Frage ist, auf einer Skala von 1 bis 10, 1 ist sehr schlecht, 10 ist sehr gut. Welche Note gibt ihr der jetzigen EU-Kommission in der Klimapolitik?
Eine Note von 1 bis 10?
Nee, ist gut. Das französische System.
Ah ja, okay, dann sage ich eine 6.
Ich würde eine 7 geben.
Auf einer Skala von 1 bis 10, 1 ist sehr unwahrscheinlich, 10 ist sehr wahrscheinlich. Wie wahrscheinlich ist es, dass die europäische Klimapolitik und der European Green Deal in der nächsten Legislaturperiode fortgesetzt wird?
Ich sage 5. 50-50, kommt jetzt auf Politik an.
Ich sage 6. Ich glaube, es ist schon wahrscheinlich, dass der European Green Deal als solches weitergeführt wird, aber einzelne Maßnahmen werden unter Druck geraten durch politische Debatten.
Und die dritte und letzte Frage ist, wenn ihr eine klimapolitische Maßnahme umsetzen dürftet, welche wäre das?
Das ist natürlich eine sehr unfaire Frage, weil wir ein ganzes Papier über Policy Mix geschrieben haben und jetzt sollen wir eine Maßnahme picken. Darum gibt mir 2. Also einmal brauchen wir, glaube ich, wirklich eine Investitions- und industriepolitische Agenda auf europäischer Ebene. Das ist keine Policy, aber ein Politikbereich. Und das zweite ist, wir müssen diesen CO2-Preis umsetzen und weiter fortsetzen. Und das ist mir wichtig auch zu sagen, weil das eine gegen das andere oft ausgespielt wird. Aber ich glaube, es sind sich ergänzende Maßnahmen. Das ist meine sehr bündige Antwort darauf.
Ich würde das ergänzen. Ich würde auch sagen, dass die CO2-Bepreisung, so wie sie momentan geplant ist, auch wirklich umgesetzt werden muss. Dass unsere Befragung allerdings hier deutlich zeigt, dass man auch die soziale Komponente damit denken muss.
Vielen Dank euch beide, dass ihr heute im Podcast wart und mit uns darüber gesprochen habt, was WählerInnen in Europa klimapolitisch eigentlich wollen.
Danke, Tu.
Dankeschön.
Und an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, das war hiermit die 41. Folge des EU2Go Podcasts, dem Podcast für Europapolitik des Jacques Delors Centers in Berlin. Alle unsere Folgen gibt es wie immer auf Spotify und allen anderen gängigen Podcast-Portalen zum Nachhören und natürlich auch auf unserer Webseite delorscenter.eu. Dort findet ihr auch das Papier von Nils, Yannick, Tarek und Markus und auch tatsächlich ein Dashboard, das Yannick kreiert hat, wo ihr diese verschiedenen Ergebnisse auch alle aktiv abfragen könnt und ein bisschen mit den Ergebnissen herumspielen könnt.
Und schaut euch das wirklich an, weil es großartig ist und sehr schick und das Yannick sehr toll zusammengebaut hat.
Auf jeden Fall. Und wenn euch unser Podcast gefällt, dann gebt uns gerne eine Bewertung und wenn ihr Themen, Ideen oder Anregungen habt, dann meldet euch auch immer gerne bei uns. Mein Name ist Tu Nguyen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.